ARD. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Alina Lagmöller und bei mir im Studio ist der liebe Max Bauer.
Ja, hallo Alina.
Ich habe vor ein paar Wochen einen denkwürdigen Tag am Bundesgerichtshof erlebt, der mich sehr bewegt hat. Bevor ich euch davon berichte, es geht gleich um rassistische Gewalt. Ich weise da vorher einfach mal darauf hin, damit ihr die Chance habt zu entscheiden, ob ihr euch mit diesem Thema gerade beschäftigen möchtet. Ich war jedenfalls am Bundesgerichtshof und es ging um die späte Aufklärung eines lange zurückliegenden Verbrechens. Ich spreche nämlich von dem Mord an Samuel Kofi Yeboah. Er verbrannte 1991 in einer Asylunterkunft in Saarlouis und in dem Rahmen dieser Urteilsverkündung habe ich unseren heutigen Gast kennengelernt. Dr. Björn Elberling ist Anwalt für Strafrecht und hat in diesem Verfahren die Nebenklage vertreten. Hallo Herr Elberling, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hallo, grüße Sie.
Herr Elberling, viele unserer Hörerinnen und Hörer sind juristisch vorgebildet. Aber lassen Sie uns zu Beginn unseres Gespräches doch mal die Basics klären. Wir sind in einem Strafprozess. Da gibt es den Angeklagten, idealerweise hat er einen Verteidiger dabei, da gibt es den Richter und den Staatsanwalt. Und manchmal sitzt da eben auch noch ein Nebenkläger, ebenfalls mit Anwalt. Was ist denn eigentlich so ein Nebenkläger?
Also ein Nebenkläger ist erstmal ein Verletzter einer Straftat, also derjenige, dessen Rechtsgüter durch die Straftat verletzt wurden, wenn sie denn am Ende begangen wurde, wenn das festgestellt werden kann. Und in Fällen bestimmter Straftaten, das ist etwa ein versuchter Mord, das können Sexualdelikte sein oder im Fall von vollendeten Morddelikten die Angehörigen, können eben die Verletzten an dem Strafverfahren teilnehmen und können sich der Klage, der Anklage anschließen und ihre Interessen im Strafverfahren selbst beziehungsweise über anwaltliche Vertretung dann eben durchsetzen. Und das ist kurz gesagt die Nebenklage.
Was ist denn der Sinn dahinter? Also eigentlich hat man den Strafprozess ja extra so eingerichtet, dass es eben die Staatsanwaltschaft ist, die als neutrale Instanz die Anklage erhebt.
Genau, weil man eben nicht mehr quasi die Privatfehde, die institutionalisierte haben wollte. Letztlich geht es darum zu sagen, es ist richtig, dass der Strafprozess im Grundsatz etwas ist, was auf die angeklagte Person fixiert ist, was aufklärt, neben der Tat selbst auch die Umstände und Lebensumstände der angeklagten Person und so weiter, weil das ja auch die Person ist, die am Ende gegebenenfalls bestraft werden soll. Aber es wird eben anerkannt, dass es jedenfalls bei bestimmten schwerwiegenden Straftaten darüber hinaus für eine adäquate Vertretung von betroffenen Rechten, von verletzten Rechten erforderlich ist, dass die auch eine aktive Rolle im Verfahren einnehmen können und nicht einfach nur halt dann an der ersten Prozesstage eine Zeugenaussage machen und dann einfach nicht mehr vorkommen im Prozess. Man muss vielleicht dazu sagen, genau deswegen, weil es eine aktive Rolle von Personen ist, die eben nicht die angeklagte Person sind, ist das Institut nicht unumstritten unter StrafverteidigerInnen zum Beispiel, weil eben viele sagen, naja, das kann am Ende auch zu einer Beschneidung von angeklagten Rechten führen, was ich glaube im Grundsatz richtig sein kann, aber gerade in den Fällen, über die wir hier sprechen, nicht der Fall ist, sondern hier geht es eher darum, andere Ungleichgewichte, zu denen vielleicht auch noch kommen, ein bisschen aufzuwiegen.
Dann lassen Sie uns doch direkt mal dahin kommen. Ich hatte ja eingangs schon erzählt, wie wir uns getroffen haben. 1991 legte ein Neonazi ein Feuer in einer Asylunterkunft in Saarlouis und 20 Bewohner schafften es aus dem brennenden Gebäude. Einer schaffte es nicht und da habe ich jetzt mal den Ton vom Vorsitzenden mitgebracht, der das sehr eindrücklich beschrieben hat.
Der im Dachgeschoss lebende Samuel Kofi Yeboah wurde von einer Flammenwand erfasst, als er das Gebäude verlassen wollte und am obersten Treppenpodest angekommen war. Er erlitt am ganzen Körper schwerste Verbrennungen und rief 10 bis 15 Minuten laut um Hilfe. Nachdem er schließlich hatte geborgen werden können und bis zuletzt bei Bewusstsein war, erlag er wenige Stunden später im Krankenhaus seinen Verletzungen.
Das war Jürgen Schäfer, Vorsitzender des dritten Strafsenats am Bundesgerichtshof. Und mir ist ein eiskalter Schauer den Rücken runtergelaufen, als ich das gehört habe. Aber lassen Sie uns vielleicht mal zu einem Umstand kommen, der hier besonders auffällig ist. Diese Tat war 1991, jetzt 2025 ist das Gerichtsverfahren gegen den Haupttäter abgeschlossen. Warum hat das so lange gedauert, dass man hier den Täter ermitteln konnte?
Das ist letztlich ein Ergebnis von bestimmten Ermittlungen oder Nicht-Ermittlungen, die damals vorgenommen worden sind. Wir haben damals nach der Tat Ermittlungen der Polizei aus dem Saarland erlebt, die bei mir den Eindruck erweckt haben, dass die Polizei eigentlich gerne ermittelt hätte, dass es jemand aus dem Haus gewesen sei. Dass es natürlich kein rassistischer Anschlag gewesen sein kann, sondern dass es interne Streitigkeiten um was auch immer für Klischees dann da auch bemüht wurden gewesen sein können. Und man hat in Richtung einer rassistischen Tat, obwohl die aus meiner Sicht auch zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nahe lag, eben nicht ernsthaft ermittelt. Also wir wissen, dass zentrale Vertreter der Neonazi-Gruppierung, aus der auch der später jetzt Verurteilte stammen, auch er selbst durchaus vernommen wurden in diesem Verfahren, aber eben als Zeugen, wo hinterher auch aus deren Reihen selber gesagt wurde, das war eigentlich eine sehr ihnen gegenüber zugewandte bis freundschaftliche Befragungssituation, die sie da erlebt haben. Also die dann eben nicht ernsthaft als Beschuldigte vernommen wurden. Gleichzeitig haben wir erlebt, dass zum Beispiel Zeugen Aussagen von anderen Beteiligten tendenziell von der Polizei auf eine Art und Weise gelesen wurden, die es eben nahelegen sollte, es könnte jemand aus dem Haus gewesen sein. Also das eindrücklichste Beispiel war eine Zeugin, die gegenüber wohnte von dem Haus, in dem Jeboah umgebracht wurde und die eben geschildert hat, dass mehrere schwarz gekleidete Personen aus dem Haus gelaufen seien, kurz nachdem das Feuer ausbrach. Und daraus wurden in den Polizeiakten dann schwarze Personen, und da stand dann auch nicht schwarze Personen, sondern das wurde mit dem N-Wort, wurden diese Personen dann bezeichnet. Also da haben wir Ermittlungen, wo relativ klar ist, die können nicht zu dem aus meiner Sicht naheliegenden Schluss, dass ein rassistisches Tatmotiv jedenfalls naheliegt, kommen. Und dementsprechend sind die Ermittlungen damals dann auch relativ schnell eingestellt worden. Und dann hat sich 2019 eine Zeugin bei der Polizei gemeldet und hat gesagt, im Jahr 2007 hat mir jemand aus der lokalen Nazi-Szene, den ich auch nur flüchtig kenne, erzählt, im Rahmen eines Grillabends, weißt du noch, der Anschlag damals in Saarlouis, das war ich und sie haben mich nie erwischt. Und die Zeugin hat dieses Wissen dann 12 Jahre lang mit sich rumgetragen, hat dann 2019 einen Online-Bericht gelesen über Opfer rechter Gewalt im Saarland, hat darüber erfahren, dass bei diesem Anschlag, von dem ihr da berichtet worden war, jemand zu Tode gekommen ist und ist am nächsten Tag zur Polizei gegangen. Und dann haben ernsthafte Ermittlungen angefangen, haben ernsthafte Ermittlungen stattgefunden durch das LKA Saarland. Spannenderweise war eines der ersten Dokumente, das die dann aufgerufen haben und das sich in der Akte wiederfindet, eine Broschüre der Antifa Saar mit dem Titel Kein schöner Land, die, glaube ich, jetzt auch noch online erhältlich ist, wo über die Neonazi-Kameradschaft aus oder Neonazi-Szene, aus der heraus der später Verurteilte auch kam, berichtet wurde und wo die Protagonisten dieser Szene vorgestellt wurden, eben auch der Angeklagte.
Sie haben jetzt, Herr Elberling, ziemlich eindrücklich geschildert, wie sozusagen da erstmal in eine gewisse Richtung ermittelt wurde und in eine andere gewisse Richtung nicht. Würden Sie sagen, das war damals auch so ein bisschen die Stimmung der Zeit? Wir erinnern uns, die 1990er Jahre, auch als Baseballschlägerjahre bezeichnet. Wir hatten damals heftige rassistische Anschläge in Deutschland. Wir erinnern uns, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, Hoyerswerda. Eine fiese Zeit, Anschläge auf die Unterkunft von Migranten, von Geflüchteten. Würden Sie sagen, dass da auch Ermittlungsbehörden beeinflusst waren von der Stimmung der Zeit?
Jedenfalls findet sich das in verschiedenen Verfahren immer wieder und auch nicht nur in den frühen 90ern. Hier in Schleswig-Holstein haben wir das erlebt, 1996, der Brandanschlag auf die Unterkunft in der Hafenstraße, wo es ja dann sogar so weit gekommen ist, dass, obwohl Neonazis aus Grevesmühlen, aus Mecklenburg-Vorpommern, sehr verdächtig waren, zahlreiche Hinweise auf eine mögliche Täterschaft gab, einer von denen sogar dem Spiegel gegenüber mal ein Geständnis abgelegt und das dann wieder widerrufen hatte, die Staatsanwaltschaft Lübeck einen der Bewohner angeklagt hat auf Basis von fragwürdigen Zeugenaussagen, der dann zum Glück auch freigesprochen worden ist. Also das ist etwas, was sich immer wieder wiederfindet. Und ja, allgemein findet Rechtsanwendung, findet Jura ja nicht frei von einer politischen Stimmung insgesamt statt. Und deswegen spricht natürlich vieles dafür, dass diese Stimmung auch die Strafverfolgung beeinflusst hat.
Wir wollen ja über Nebenklägervertreter sprechen, über das Institut der Nebenklage. Würden Sie sagen, in einer solchen gesellschaftlichen Stimmung, da kann dann die Nebenklage wirklich den Unterschied machen? Also da kann man wirklich auch gegen ja, Stimmungen bei Ermittlungsbehörden oder Stimmungen, die sich auch in Ermittlungsbehörden ausdrücken, wirklich was machen? Oder ist man da so ein bisschen ja, Kämpfer auf verlorenem Posten?
Also ich denke, dass die Nebenklage auf jeden Fall was bewirken kann, auf verschiedenen Ebenen natürlich. Ne? Also ich glaube, nicht jeder Erfolg, der gerade im Kampf gegen oder um die Aufklärung von rechter Gewalt stattfindet, ist einer, der unbedingt im Gerichtssaal stattfindet. Oder der auch sich in Ermittlungsakten sozusagen wiederfindet, sondern natürlich ist es auch mitunter zum Beispiel eine Medienberichterstattung oder eine durch ein Strafverfahren ausgelöste gesellschaftliche Debatte, die neben dem Verfahren dann weiterläuft, die etwas ausmacht. Aber ich denke auf jeden Fall, dass, um es jetzt ein bisschen weiter zu fassen, ein Thematisieren der Bedürfnisse, der Erfahrungen, der Erlebnisse von Opfern rechter Gewalt und ein auch Zuhören gegenüber Opfern rechter Gewalt sicherlich etwas verändern kann im Bewusstsein in der öffentlichen Debatte.
Wenn wir jetzt wieder über den rassistischen Brandanschlag in St. Louis sprechen, wie war das denn für die Betroffenen? Also die wurden dann nach 20, 25 Jahren auf einmal wieder mit dieser schrecklichen Tat konfrontiert. Wie sind die zu Ihnen gekommen und was war da das Ziel der Nebenklage? Was wollten Sie erreichen?
Also bei den Betroffenen dieses Anschlags war es in der Tat auch so, die haben 20, 25, fast 30 Jahre lang erlebt, dass sich eigentlich niemand so richtig um sie gekümmert hat. Sie sind damals vernommen worden, auch eben auf eine Art und Weise, die vielleicht manchmal eher den Eindruck erweckte, sie wären Beschuldigte als Zeugen. Und das war es dann von Seiten der Behörden. Und da war es natürlich dann eben wieder eine Zeugenladung zu bekommen, zu hören, es gibt jetzt einen Beschuldigten und bitte berichten Sie uns doch nochmal, was damals passiert ist. Ist dann auch eine Situation, wo man natürlich als Nebenklägervertreter sich überlegt, macht das überhaupt Sinn, dass die Leute sich dem nochmal aussetzen, dass die sich retraumatisieren lassen durch so ein Verfahren? Und da ging es dann einerseits darum, eben zu klären, ist das jetzt ernst zu nehmen? Ist das ein ernsthafter Versuch von Aufklärung? Hat er auch Aussicht auf einen Erfolg? Ne? Nach fast 30 Jahren ist natürlich eine Beweislage auch schlechter, als wenn man das frisch macht. Und ich glaube, für die meisten der Betroffenen in diesem Verfahren ging es letztlich einfach darum zu sagen, wir wollen ein bisschen wissen, was da eigentlich passiert. Wir wollen ein bisschen eine Kontrolle darüber haben, was da eigentlich passiert, nachdem man eben 30 Jahre lang das Gefühl hatte, man hat gar keine Kontrolle, man wird gar nicht wahrgenommen. Genau, und ich glaube, was sich jetzt auch bis zuletzt und bis zu dieser BGH-Verhandlung eben gezeigt hat, ist ein entscheidender Punkt, ist so etwas wie eine staatliche Anerkennung. Eine Anerkennung, dass das, was ihnen in der Nacht widerfahren ist, einige von den Betroffenen sind ja selber verletzt gewesen, alle haben sie mitbekommen, wie ihr Freund und Nachbar gestorben ist in den Flammen. Eine Anerkennung, dass das, was damals passiert ist, ein rassistischer Anschlag war, der ihnen galt, dass da jemand aus rassistischen Gründen ihnen nach dem Leben getrachtet hat. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Auch deswegen, weil etwa in der Stadt St. Louis ein offizielles Gedenken oder eine offizielle Anerkennung dieser Tatsache 30 Jahre auf sich hat warten lassen. Das war letztlich kurz vor dem Urteil in Koblenz, dass die Stadt St. Louis das erste Mal offiziell anerkannt hat.
Dieses Stichwort Anerkennung, Herr Elberling, da würde ich gerne jetzt mal ganz in den Fall einsteigen, den Fall von Peter S., dem Täter von St. Louis. Er wurde ja verurteilt vom OLG Koblenz wegen Mordes an Samuel Yeboah, auch wegen versuchten Mordes an 12 weiteren Bewohnern, aber nicht wegen des versuchten Mordes an allen Bewohnern, die Betroffene von dieser schrecklichen Brandtat waren. Sie haben dann Revision eingelegt für Ihre Mandanten. Wer waren Ihre Mandanten und warum die Revision?
Meine Mandanten waren Bewohner bzw. auch teilweise Besucher dieser Unterkunft, waren aus dem Kosovo hierher nach Deutschland geflüchtet. Und in diesem Zimmer, in dem die sich zum Zeitpunkt der Tat aufgehalten haben, war zu dem Zeitpunkt noch Licht an. Da wurde ein Geburtstag gefeiert von einem meiner Mandanten und da waren jedenfalls auch noch Leute wach. Das Oberlandesgericht Koblenz hat eben in dem Urteil festgestellt, dass jedenfalls nicht auszuschließen ist oder dass es aus Sicht des Gerichts so ist, dass der Angeklagte sich da Gedanken gemacht hat darüber, dass die sich würden retten können. Dass die, weil sie eben in dem vorderen Zimmer sind, weil da noch Leute wach sind und weil es einen relativ kurzen Fluchtweg aus dem Haus raus gab, dass die sich würden retten können und ja nicht zu Tode kommen würden. Und dass deswegen der Angeklagte insoweit eben nicht vorsätzlich gehandelt hätte. Ich halte das aus verschiedenen Gründen für eine fragwürdige Interpretation oder eine fragwürdige Beweiswürdigung. Zum einen, weil ich keinen Anlass sehe in jemanden, der Angeklagte hat im Verfahren mehrere Einlassungen abgegeben, also hat sich mehrfach geäußert, hat zu so einem Thema nie was gesagt. Dann stellt sich schon die Frage, ob ein Tatgericht in so jemand etwas reindenken muss, ne? Rettungsgedanken reindenken muss. Zum anderen ist es so, das jetzt alles eher wahrscheinlich für die juristisch geprägten HörerInnen, dass man eine Frage, ob jemand, der eine Gefahr schafft, der auf ein bestimmtes Taterfolg, nennen wir das ja dann, also auf den Tod von Menschen hinweg, eine Gefahr schafft, handelt, ob der sich Gedanken über Rettung macht, das muss ich eigentlich nur dann überlegen, wenn ein sogenannter Fall von Eventualvorsatz vorliegt. Also eigentlich will man das gar nicht, aber man macht trotzdem etwas, was zu dem Ergebnis führen kann. Ich würde sagen, bei einem Neonazi, der zu nachtschlafender Zeit an einer strategischen Stelle von einem Gebäude, so dass da auch niemand rauskommen kann, ne? Da hat die hölzerne Treppe angezündet und hat den Fluchtweg für die Bewohner der oberen Etagen ausgeschlossen damit, dass um, ich glaube, 3:30 Uhr morgens, der macht auf mich nicht den Eindruck, dass es ihm unwillkommen ist, wenn da jemand zu Tode kommt, sondern dass es ihm gerade darauf ankommt, dass juristisch gesprochen Absicht vorliegt, dann müsste man sich solche Gedanken nicht machen. Auch wenn man davon nicht ausgeht, ist eben die Frage, ob man solche Rettungsgedanken in diesem Zusammenhang, vor allem Rettungsgedanken, die eben sind, die können sich selber retten, also gar nicht ich tue etwas, sondern die Geschädigten selber können sich retten, in jemand hier hineindenken muss. Das halte ich juristisch für fragwürdig. Und aus Sicht meiner Mandanten war es eben so, dass dieses Urteil für sie jetzt erneut bedeutete, es wurde gesagt, sie sind eigentlich keine Opfer. Ganz technisch, juristisch gesprochen, nicht ganz richtig. Wahrscheinlich sind sie dann trotzdem juristisch Opfer einer versuchten Körperverletzung. Dies aber verjährt, weil das Ganze eben 30 Jahre her ist. Aber natürlich ist das Signal, das für jemand dann ankommt. Ihr seid nicht gemeint gewesen. Und bezeichnenderweise hat der Verteidiger des Angeklagten in der Revisionshauptverhandlung sogar die These aufgestellt, das sei so gewesen. Man habe ja quasi nur die Bewohner der oberen Stockwerke, nur auf die hätte sich sozusagen ein Tötungsvorsatz bezogen, hat versucht dann quasi zwischen kosovarischen und den aus verschiedenen westafrikanischen Ländern stammenden Bewohnern zu differenzieren, was sich im Prozess vorher nirgendwo wiedergespiegelt hatte.
Nochmal für mein Verständnis, Herr Ebeling. Es gab nirgendwo im Prozess eine Einlassung dazu, dass man wirklich sagen könnte, der Täter hat da irgendwas geäußert zum Thema Erdgeschoss, Fluchtgedanken, Rettungsmöglichkeiten, da brennt Licht etc. Da gab es keine Einlassung.
Es gab eine Einlassung, in der er letztlich gesagt hat, dass er wahrgenommen hat, dass da ein Zimmer ist, in dem noch Leute wach sind.
Okay, ja.
Aber mehr als das fand sich nicht.
Jetzt gab es in der Verhandlung am Bundesgerichtshof dann ja auch etwas ganz Ungewöhnliches. Die Bundesanwaltschaft hatte ja erst auch Revision eingelegt, im Prinzip verkürzt auch mit dem Gedanken, wer Eventualvorsatz bezüglich der Bewohner im oberen Geschoss hat, der hat auch welche bezüglich der Bewohner im unteren Geschoss. Und dann in der Verhandlung sagte der Vertreter der Bundesanwaltschaft, passt doch alles. Also quasi sinngemäß hat er sich von der Revisionsbegründung, die eine andere Abteilung der Bundesanwaltschaft geschrieben hat, dann so ein bisschen distanziert. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Das hatte sich ja schon angekündigt, weil das die Revisionsabteilung der Bundesanwaltschaft auch in dem Antrag zur Hauptverhandlung vorher schon geschildert hatte. Ja, das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Das liegt halt hier daran, dass die Generalbundesanwaltschaft gleichzeitig die Instanzstaatsanwaltschaft, also die Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung und die Revisionsstaatsanwaltschaft ist und dass da eben verschiedene Abteilungen dann tätig sind. Insofern war das eine besondere Situation, die nicht so sehr im Vordergrund stand, sondern im Vordergrund stand eben die Auseinandersetzung mit der Frage, ja, ist das, was das Oberlandesgericht Koblenz da gemacht hat, eben rechtsfehlerhaft? Dann müsste es geändert werden, müsste es aufgehoben werden, das Urteil. Oder ist es etwas, wo man sagen kann, ja, das ist eine Beweiswürdigung, die könnte man anders machen, aber die kann man auch so machen, wie das Oberlandesgericht Koblenz das gemacht hat, dann ist eben revisionsrechtlich klar, dann muss man es stehen lassen. Und das war ja, letzteres war ja die Auffassung auch des Vertreters der Bundesanwaltschaft dann in der Hauptverhandlung, der hat letztlich gesagt hat, das kann man anders sehen. Wenn das Oberlandesgericht das anders gemacht hätte, dann hätte ich auch gesagt, das Urteil muss so stehen bleiben. Aber man kann es eben auch so machen wie das Oberlandesgericht Koblenz. Insofern auch, ne, das ist ein Vortrag, den ich jetzt nicht in irgendeiner Form skandalös finde oder so. Ich sehe es halt juristisch anders. Aber das ist, glaube ich, das war so ein revisionsrechtliches Alltagsgeschehen aus Sicht von dem Vertreter der Bundesanwaltschaft dann in der Hauptverhandlung.
Nun hat sich der Vorsitzende ja sehr große Mühe gegeben, in der Urteilsbegründung auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es ein rassistischer Anschlag war, dass auch diese Menschen im Untergeschoss auch Opfer waren, auch wenn das jetzt juristisch nicht mehr in dieser Art und Weise anerkannt werden kann. Wie haben denn Ihre Mandanten diese Entscheidung aufgefasst? Wie haben die aufgenommen?
Letztlich so ein bisschen, wie ich es auch schon angedeutet habe, ne? Also es bleibt dabei, dass natürlich insgesamt dieses Ergebnis schon eine Form von Nicht-Anerkennung, von Rausdefinieren aus dem Kreis derjenigen, die betroffen sind, darstellt. Aber natürlich war diese ausdrückliche Betonung zu sagen, nicht nur in einem alltäglichen Sinne, sondern auch in einem juristischen Sinne, sind alle in dem Haus befindlichen Personen Betroffene dieser Straftat und Verletzte dieser Straftat. Das ist natürlich was hilfreich ist, ja, was eben diese Anerkennung dann noch mal ein bisschen ausdrückt. Insgesamt ist das, was wir JuristInnen dann immer so differenzierter darstellen, einerseits kein versuchter Tötungsvorsatz, aber andererseits trotzdem Verletzte und so weiter, das ist natürlich für Nicht-JuristInnen immer häufig schwer nachzuvollziehen. Aber der Punkt eben zu sagen, na, immerhin ist nochmal gesagt worden, ja, ihr seid da auch betroffen gewesen von diesem Anschlag, das war schon ein Trost.
Die 1990er Jahre, Max hat es ja eben mal kurz erwähnt, die werden von manchen auch als Baseballschlägerjahre bezeichnet. Da sammelt sich ganz viel Erfahrung eben mit rechter und rechtsextremer Gewalt in den 90er Jahren. Und ganz viele Menschen erinnern sich an Rostock-Lichtenhagen, an Solingen, an Mölln, an Hoyerswerda. Das sind Ereignisse, traurige, schlimme Ereignisse, die es ins kollektive Bewusstsein geschafft haben. Aber rechtsextreme Gewalt im Saarland oder auch diese Brandanschlagsserie, die irgendwie nicht, davon wissen die wenigsten. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum wenige um die, also rechte Gewalt im Saarland wissen?
Naja, unter anderem wahrscheinlich auch, weil es eben kein Strafverfahren gab. Ne? Das ist natürlich schon ein einflussreiches Ergebnis. Vielleicht an der Stelle so ein kleiner Exkurs. Also tatsächlich hat dieses Verfahren nochmal gezeigt, nicht nur mit Blick auf das Saarland, sondern auch mit Blick auf das, was in diesem Spätsommer dieses Jahres insgesamt in Deutschland, also auch in NRW, aber auch natürlich in Ostdeutschland passiert ist, ob man eigentlich von den Baseballschlägerjahren oder den Molotow-Cocktailjahren sprechen sollte oder vielleicht von beidem. Ein Begriff, den die Kollegin Christine Pietschik, die auch in dem Verfahren in der Nebenklage war, mal geprägt hat an der Stelle. Genau, und die Frage, nimmt man das wahr oder nimmt man das nicht wahr? Nimmt man das wahr als eine Welle rechter Gewalt, wo Neonazis in Hoyerswerda zum Beispiel das erste Mal erlebt haben, wenn wir wirklich massive, potenziell tödliche Straßengewalt einsetzen, dann können wir tatsächlich unsere Ziele erreichen. In Hoyerswerda wurden die Menschen, die da angegriffen wurden, ja dann aus der Stadt gebracht. Nimmt man das als so etwas wahr oder nimmt man das halt wahr als irgendwie unzufriedene Jugendliche randalieren? Und das hängt natürlich davon ab, auch, naja, dass es Möglichkeiten, Momente gibt, darüber zu sprechen, sich darüber Gedanken zu machen. Und da ist eben zum Beispiel so ein Strafverfahren, wie es ja in anderen Zusammenhängen, also sowohl in Mölln, auch passiert ist, ein möglicher Kristallisationspunkt für so eine Debatte. Daneben hängt es natürlich von ganz vielen anderen Punkten ab, von anderen Personen, die sozusagen mit beeinflussen können, wie eine öffentliche Debatte stattfindet. Das ist klar, Medien und so weiter, Politik. Aber ja, dass da nie etwas ermittelt wurde, dass da nie ein Strafverfahren stattgefunden hat, das es ermöglicht hätte, darüber zu sprechen, ist sicherlich auch einer der Punkte.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Sie jetzt sagen, wie wichtig es ist, dass es wirklich ein Strafverfahren gibt, sowohl für die Opfer im Prozess selber als auch für die Gesellschaft und die gesellschaftliche Aufarbeitung. Ich habe das selbst ein bisschen erlebt. Ich habe in den letzten Jahren Kontakt gehabt zu Opferfamilien des rechtsterroristischen Anschlags von Hanau. Und da ist mir auch aufgefallen, die Tatsache, dass es bis heute kein Gerichtsverfahren zu diesem Komplex Hanau gab. Ganz egal, ob wir jetzt sprechen über den Notruf, der nicht funktioniert hat in der Tatnacht oder über den Notausgang am letzten Tatort der Arena Bar, der sehr sicher abgeschlossen war. Immer wenn es darum geht, dass Behördenversagen eine Rolle spielt und dass da irgendwas mehr dran ist an diesem Fall, was gesellschaftlich aufgearbeitet werden muss und es dann eben kein Verfahren gibt, was da eben ein Ort sein könnte, wo gerade diese Aufarbeitung auch stattfindet, das ist schon sehr heftig für die Opfer, für die Überlebenden des Anschlags, für die Hinterbliebenen auch, für die Angehörigen der Opfer, habe ich gemerkt. Wie sehen Sie das? Wie kann man sozusagen Opfern, Angehörigen erklären, ja, der Rechtsstaat tut sich schwer, er schafft es irgendwie nicht, solche heftigen Anschläge vor Gericht zu bringen.
Wir haben damals in der Nebenklage oder in der potenziellen Nebenklage Hanau ja uns durchaus die Frage gestellt, gibt es denn hier noch Ansatzpunkte für ein tatsächliches Strafverfahren? Also etwa die Frage, gibt es möglicherweise einen Tatverdacht gegen den Vater des Attentäters? Das hat die Bundesanwaltschaft damals so gesehen, dass es den nicht gab. Und dann ist es ja einfach so. Also man kann eben kein Strafverfahren durchführen, wenn es keinen potenziellen Angeklagten gibt, weil der eben in der Tatnacht selber gestorben ist. Und eigentlich würde man sich ja auch wünschen, dass es möglich ist, Sachen aufzuarbeiten, auch außerhalb des Gerichtssaals. Und tatsächlich ist es ja den Betroffenen von Hanau und auch der, also auch in Zusammenarbeit eben mit der Initiative 19. Februar, durchaus gelungen, dass es auch eine öffentliche Debatte gibt um bestimmte Punkte, dass es den Untersuchungsausschuss etwa im Landtag gegeben hat, auch wenn da eben die Initiative, glaube ich, zu Recht sagt, das ist kein Abschlussbericht, das beantwortet unsere Fragen nicht wirklich. Also deswegen gibt es natürlich immer Möglichkeiten, an verschiedener Stelle Dinge in eine öffentliche Debatte reinzubringen. Und dass das Geschehen im Gerichtssaal da eben besonders spannend ist, ja, das ist wahrscheinlich einfach so. Und genau, da kann man wenig dran ändern, ne? Aber gleichzeitig kann man eben auch nicht dran ändern, dass es kein Verfahren gibt, wo es keine angeklagte Person gibt.
Noch zum Komplex Behördenversagen, weil Sie haben gerade den Bericht des Untersuchungsausschusses angesprochen. Und da finde ich es einfach sehr frappierend. Man legt einmal auf die eine Seite diesen Untersuchungsausschussbericht und da stehen wahnsinnig viele Punkte drin, wo man sagen kann, da haben Behörden wirklich ja rechtswidrig gehandelt. Wahrscheinlich haben Behördenmitarbeiter auch fahrlässig gehandelt. Und auf der anderen Seite gibt es aber gewisse Rechtsauffassungen, die sagen, dass man sozusagen ja eine sehr hohe Hürde hat, zum Beispiel bei der fahrlässigen Tötung. Da geht es dann jetzt juristisch gesprochen um hypothetische Kausalität. Da muss man zum Beispiel beim Notruf dann wirklich nachweisen, ja, die Opfer in der Bar, die wären auch ganz sicher zum Notausgang gelaufen, wenn der offen gewesen wäre. Nur dann kann so ein Notausgang sozusagen mitursächlich sein für eine Tat. Das heißt, da hohe Hürden für eine mögliche Fahrlässigkeitsstrafbarkeit. Also würden Sie sagen, immer, wenn so ein bisschen auch Behördenversagen im Raum steht, dann tut sich die deutsche Justiz besonders schwer bei der Aufklärung oder wäre das zu weit gegangen?
Im Gerichtssaal würde ich jetzt sagen, Suggestivfrage. Nein, also ja, ich glaube, dass an so einer These sicherlich was dran ist. Also ich glaube, dass zum Beispiel eben die Frage, sowohl jetzt hinsichtlich des Notausgangs, aber auch zum Beispiel hinsichtlich des Notrufs, mit dem ich mich befasst habe, also die Frage, Willi Werol Paun, also der erste Ermordete an dem zweiten Tatort, der war ja dem Täter vom ersten zum zweiten Tatort gefolgt mit dem Auto und hat versucht, den Notruf zu rufen. Ist nicht durchgekommen, weil der Notruf eben technisch so veraltet war, dass wenn eine Person angerufen hat, die zweite Person in die Warteschleife kam oder nicht mal in die Warteschleife kam und hatte deswegen keine Möglichkeit, mit der Polizei zu sprechen, ist dann dem Täter bis zum zweiten Tatort hinterhergefahren und ist dort dann sofort, nachdem der Täter sein Auto abgestellt hat, von ihm erschossen worden. Und die Frage, hätte der gerettet werden können? Da stellen sich dann eben auch diese ganzen Fragen, ne, hypothetischer Kausalität, was wäre denn gewesen, wenn er durchgekommen wäre und so. Und wenn da als erstes Argument für eine Einstellung etwas ist, so nach der Wiese, wir wissen ja gar nicht, ob der entsprechenden Anweisung der Polizei Abstand zu halten gefolgt wäre, dann kommt mir das schon komisch vor. Dann kommt mir das wie so eine Argumentation vor, die da irgendwie aus, ne, der Heißsporn, dem man nicht vertrauen kann, dass irgendwie der Polizei den Polizeieinweisungen folgt oder so. Das ist dann später, ist das durch sozusagen andere juristisch nachvollziehbare Argumentationen ersetzt worden. Aber es ist schon so, dass ich den Eindruck habe, es finden sich immer irgendwie juristisch nachvollziehbare Argumente und wir wissen ja, juristisch vertretbar ist immer vieles, um dann so eine Verantwortungsdiffusion eben hinzukriegen, um zu sagen, es gibt Fehlverhalten, aber das ist nichts, was man einer bestimmten Person irgendwie zurechnen könnte. Das ist nichts, was zu Konsequenzen für eine bestimmte Person führen müsste. Und ich glaube an der These, dass das schon gerade dann, wenn eben staatliche Behörden im Zentrum der Kritik stehen, dass es da besonders leicht fällt, solche Argumentationen zu finden. Da an der These ist wahrscheinlich was dran.
Wie geht es denn jetzt weiter? Also eigentlich, wir wissen, es gibt keinen Prozess, aber müssen wir jetzt einfach mit diesem Störgefühl leben, mit dem Notruf, der nicht funktioniert hat, der Notausgang, der abgeschlossen war, die 13 von 20 SEK-Beamten, die in rechtsextremen Chatgruppen waren, müssen wir damit jetzt einfach leben?
Das ist das, was ich auch schon mal versucht habe zu sagen. Alle Formen von gesellschaftlicher Aufarbeitung von rechter Gewalt, aber natürlich auch von zum Beispiel staatlicher Reaktion auf rechte Gewalt, der Frage sozusagen rechter Netzwerke in der Polizei und so weiter und so fort. All das ist etwas, das lässt sich natürlich auf juristischem Wege aufklären und da lässt sich auch auf juristischem Wege vielleicht auch eine Veränderung herbeiführen. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie eine Veränderung herbeigeführt werden kann. Und das ist etwas, was ich in meiner Arbeit als Nebenklägervertreter und Verletztenvertreter in so Strafverfahren immer wieder erlebt habe. Ganz viel von dem, was am Ende bleibt, ist gar nicht so sehr das, was im Gerichtssaal passiert ist und auch nicht unbedingt das, was in so einem Urteil drinsteht, sondern ist auch das, was anlässlich des Verfahrens aufgekommen ist, was anlässlich des Verfahrens in eine öffentliche Diskussion reingespielt wurde und wo die Diskussion dann aufgegriffen wurde und wo daraus sich dann eben Dinge entwickelt haben. Also eine, um an ein oder zwei Beispielen vielleicht mal zu sagen, eine Diskussion, wenn wir ans NSU-Verfahren zurückdenken, eine Diskussion über die Rolle des Verfassungsschutzes und über die Rolle einer Behörde, die halt da sehr deutlich gemacht hat, Quellenschutz ist uns wichtiger als die Aufklärung von Straftaten, von Mordstraftaten. Letztlich ist es so ein bisschen, es wirkt so, als wäre so einer Behörde egal, wenn halt Menschen umgebracht werden, solange der Staat nicht gefährdet ist. Eine Kritik an dem V-Mann-Wesen, eine Kritik am Verfassungsschutz allgemein, hat in den Jahren des NSU-Verfahrens schon recht breite Teile der Bevölkerung erfasst. Und da gab es Debatten drüber. Das hat sich im Urteil überhaupt nicht wiedergefunden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Und das ist auch der Punkt in Hanau oder auch bei anderen Fällen, dass man eben sagen kann, da, wo zivilgesellschaftliche Gruppen, aber wo natürlich auch Betroffene und betroffenen Gruppen auch im Zusammenhang mit einer juristischen Auseinandersetzung sprechfähig werden, wo sie es schaffen, ihre Wahrnehmung, ihre Bedürfnisse, ihre Probleme in eine öffentliche Debatte zu bringen. Da ist Hoffnung, dass das weitergeht, völlig unabhängig davon, was dann am Ende in so einer juristischen Entscheidung steht.
Herr Überlegen, wir wollen hier gerade auch etwas lernen, diesem Podcast, über Ihre Rolle als Nebenklägervertreter. Wenn Sie jetzt gerade diese Rolle beschreiben, quasi neben dem klassischen Gerichtsverfahren, eine Rolle auch, wo die Öffentlichkeit und öffentliche Aufklärung wichtig ist, wie sehen Sie sich da? Also was kommt da sozusagen dazu zur klassischen Arbeit eines Strafverteidigers im Mandantenkontakt vor Gericht? Sind Sie da auch sozusagen gezwungen, Medienprofi zu werden? Sind Sie gezwungen, ganz anders zu kommunizieren? Sind Sie vielleicht sozusagen auch, sehen Sie sich veranlasst, Allianz zu bilden mit öffentlichen Akteuren, ist sozusagen, was, wie würden Sie diese Rolle beschreiben, die Sie da haben?
Also im besten Fall und ich glaube auch am erfolgreichsten arbeiten kann ich als Nebenklägervertreter da, wo ich das, was ich gerade alles beschrieben habe, nicht alleine mache, sondern wo es daneben Institutionen, Gruppen, Personen gibt, die bestimmte Dinge auffangen. Zum einen ist es natürlich so, dass es ist ja allgemein so, dass Betroffene von gerade Gewaltstraftaten häufig traumatisiert sind von dem, was sie erlebt haben. Das gilt aus meiner Sicht für Betroffene von rechter Gewalt, von zum Beispiel rassistischer Gewalt besonders. Also das heißt, dass auch die Kommunikation, die Arbeit mit den MandantInnen und so weiter natürlich eine ganz andere Form von Fähigkeiten und von Fähigkeiten auch damit umzugehen voraussetzt, die ich nur begrenzt habe als Jurist. Und deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass es eben Opferberatungsstellen gibt, die es ja inzwischen letztlich deutschlandweit gibt, gerade die im VBRG, im Bundesverband vertretenen Opferberatungsgruppen, die zum Beispiel den Teil auffangen, die Betroffenen solcher Straftaten ermöglichen, überhaupt die Kraft zu haben, sich so einem Verfahren zu stellen und mit einem Verfahren sich auseinanderzusetzen. Das ist das eine. Und auf der anderen Ebene ist es eben auch immer hilfreich, wenn es Gruppen, Institutionen gibt, die ja Betroffenen helfen, eben sprechfähig zu werden in dem Sinn, in dem ich das gerade gesagt habe. Und das habe ich in diesen Verfahren jetzt immer mal wieder erlebt. Also ich glaube, die Initiative 19. Februar in Hanau ist so ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Betroffene zusammen mit Unterstützenden eben es schaffen, ja, zu formulieren, wo das Problem ist, ihre Anliegen zu formulieren, auch zu formulieren, was sich ändern muss. Und genau, im Saarland war das zum Beispiel auch ähnlich. Ja? Also im Saarland war das so, seit den 90ern gab es eben drei zivilgesellschaftliche Organisationen, die immer wieder gesagt haben, das war ein rechter Anschlag und wir brauchen ein würdiges Gedenken und ein angemessenes Gedenken. Das war der Flüchtlingsrat, die Aktion Dritte Welt und die Antifa Saar. Und die waren dann auch natürlich im Prozess dabei, haben den Prozess begleitet. Wie gesagt, die waren auch im Prozess dabei in Form von Ermittlungsergebnissen in der Ermittlungsakte, die sich aus ihren Quellen gespeist haben. Und das macht es dann möglich, dass ich quasi meine Rolle mache, im Gerichtssaal Dinge anzusprechen und so weiter. Aber dass natürlich diese Transmission in eine öffentliche Auseinandersetzung dann auch funktioniert, ohne dass ich jetzt eben zum Medienprofi werden muss, der ich, glaube ich, niemals so ganz werden werde.
Letzte Frage. Ich kenne viele JuristInnen, die eigentlich gerne StrafverteidigerInnen oder eben Anwältin für Strafrecht Nebenklagevertretung machen möchten. Nun ist es jetzt aber so, dass sich Strafrechtsanwälte selten in großen Sozietäten zusammenschließen. Es macht es immer etwas schwierig, da so reinzukommen, wenn die allermeisten als selbstständige Einzelkämpfer unterwegs sind. Haben Sie da einen Tipp für Studierende oder auch ReferendarInnen, die diesen Berufswunsch haben?
Also ein Tipp im Sinne eines, in Anführungszeichen, Karrieretipps, also wie komme ich da rein, kann ich nicht so richtig geben. Aber ich glaube, einen Tipp im Sinne von, wie kann ich mich dem so annähern, dass ich vielleicht auch schon im Studium, Referendariat eine Vorstellung davon bekomme und dann nicht, wie auch bei allen anderen Stellen, dann quasi mit Beginn der Berufstätigkeit merke, okay, da bin ich nicht drauf vorbereitet worden. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, sich diesem ganzen Thema rechte Gewalt, Umgang mit rechter Gewalt, Betroffene rechter Gewalt auch auf einem, sagen wir mal, nicht juristischen Weg zu nähern. Ja, es gibt Gedenkveranstaltungen, es gibt sozusagen an verschiedenen Orten Gruppen von Betroffenen, die sich eben zusammentun, die formulieren, was ihnen wichtig ist und so weiter. Und ich glaube, dass es gut ist, sich dem Thema auch aus dieser Sicht zu nähern. Juristisch ist das, was wir da machen, dann alles kein Hexenwerk. Ja? Also das kann man sich dann quasi noch raufschaffen. Aber ich glaube, sich Gedanken darüber zu machen, warum das eben nicht einfach nur irgendwie Strafrecht ist, so wie ich verteidige in irgendeinem Diebstahlsverfahren und dann aber jetzt bin ich auf der anderen Seite, sondern dass es ein bisschen mehr als das ist. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall hilfreich, um in dieses Feld juristischer Tätigkeit gut reinzukommen, wenn man dann fertig ist.
Das war meine letzte Frage. Vielen, vielen Dank, Herr Elberling, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben.
Ja, danke auch von mir.
Sehr gerne.
So, ich hoffe, dieses Gespräch hat euch gefallen. Falls ihr gerne mehr über den rassistischen Brandanschlag in Saarlouis erfahren möchtet, dann empfehle ich euch den Doku-Podcast Der Fall Jibor, Rassismus vor Gericht vom Saarländischen Rundfunk.
In diesem Podcast geht es um Polizeiversagen. Es geht um Politikerinnen und Politiker, die den Mord an Samuel Jibor bis heute nicht als rassistischen Mord bezeichnen. Und es geht um Überlebende des Brandanschlags und Angehörige, die endlich Gerechtigkeit fordern.
Die Weigerung staatlicher Stellen, Polizei und Justiz, Rassismus zu benennen und anzuerkennen, dass es eine tödliche Dimension hat, ist für die Hinterbliebenen ein zweites Trauma.
In diesem Podcast gehen wir auf Spurensuche. Warum mussten 30 Jahre vergehen, bis der Mord an Samuel Jibor als rassistisch motivierte Tat verhandelt wird? Welche Verantwortung tragen Polizei, Justiz, Politik und Verfassungsschutz?
Den Podcast Der Fall Jibor, Rassismus vor Gericht, hört ihr wie immer kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek. Und falls ihr Anregungen und Kritik für die JustizreporterInnen habt, geht das wie immer an justizreporterin@swr.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Alena Lagmöller
und Max Bauer. Tschüss.
Tschüss.